Hallo und herzlich willkommen zur Folge 68 von Happy Bootstrapping. In dieser Folge habe ich mit dem Daniel Hinkeldein von DeDeDia gesprochen. Daniel hat DeDeDia schon vor längerer Zeit gegründet, nachdem er sich von dem Buch Kopfschlägkapital von Günter Faltin hat inspirieren lassen, das die Geschichte zur Teekampagne, Tee in großen Mengen beim Erzeuger einzukaufen. Vielleicht kennst du es, den Link dazu hast du auch in den Shownotes. So. Und der Daniel hat aber kein Tee importiert, sondern hochwertige Lebensmittel direkt vom Erzeuger, wie beispielsweise Bio-Olivenöl, Essig, Fleur de Sel aus der Bretagne. Und das Ganze hat er als Side-Hustle eine ganze Weile gemacht, gestartet mit einer Kofferraumladung Fleur de Sel als Mitbringsel aus dem Bretagne-Urlaub in Frankreich. Ja, und heute macht er das Ganze in Vollzeit, hat weitere Lebensmittel dazugenommen. Und ja, wir haben uns ganz viel darüber unterhalten, wie er das Geschäft aufgebaut hat über die Jahre, wie er mit SEO, Newslettern und Empfehlungen arbeitet oder auch den Erzeuger in den Mittelpunkt stellt auf der Webseite und im Newsletter beispielsweise. Ja, und er hat auch eine Leidenschaft für die Geschichte der Herstellung der Produkte und besucht auch die Produzenten regelmäßig. Ja, und jetzt genug erzählt, steigen wir direkt ein in die Folge. Viel Spaß! Hallo Daniel.
Hallo Andi.
Sag mal, was machst du denn alles?
Das mache ich alles. Also, eigentlich dachte ich, ich bin so ein Bio-Unternehmer. Also, ich habe DeDeDia gegründet und bin der Geschäftsführer. Das klingt groß, aber ich bin allein. Das heißt, vielleicht der kleinste Geschäftsführer Deutschlands.
Gibt's ganz viele.
Genau, 1,78, müssen wir mal sehen, wer noch klein ist. Genau. Also bei mir, früher habe ich gesagt, ich bin im ältesten Geschäft der Welt, Salzhandel. Und habe aber dann, also im Grunde genommen, das Portfolio extrem erweitert von 1 auf 5 Produkte oder so. Bei uns, es ist so wie die Teekampagne, ne? Bei mir gibt's halt ausgewählte Bioprodukte wirklich direkt von kleinen Produzenten und nur in Vorratsgrößen. Oh, jetzt habe ich gesagt, nur in Vorratsgrößen, ja. Auf Englisch heißt es ja Slippery Slope oder auf Deutsch ist ja der Dammbruch. Also ich rutsche die schiefe Ebene hinunter, weil halt es ist extrem schwierig, Kunden zu kriegen, wenn man sagt, ich bin hier der Rebell, du bist bestimmt auch der Rebell, willst du extrem gutes Zeug für extrem guten Preis kaufen und alles so. Ja, aber dann müsste ich ja erstmal einmal das testen. Genau, und da ist bei mir so, glaube ich, der größte Knackpunkt, warum halt alle immer hochwertige Produkte in ganz, ganz kleinen Gefäßen verkaufen, weil es der Kunde halt 2,99, das können wir mal ausprobieren. Und das ist eben eine Sache, wo ich halt sage, warum soll ich für den Regalmeter im Supermarkt bezahlen als Kunde, wenn ich zum Beispiel bei DeDeDia oder bei anderen, die Teekampagne zum Beispiel, hohe Qualität einfach in unkonventionellen Größen verkaufen. Ja, da spart man halt Lagerkosten, Verpackung, Versand. Ich meine, da muss man überlegen, wenn ich ein Paket mache, das sind 2 Euro die Verpackung. Ja, du schmeißt es jetzt nachher in den Müll, wenn du vielleicht von Amazon aus bekommst, aber der Karton und das Innenleben rund um dein Produkt kostet mich 2 Euro. Und das ist ja irre, wenn du für 15 Euro bestellst. Und so könnte ich jetzt sozusagen das Ganze aufschlüsseln. Aber die Überschrift ist erstmal, was mache ich? Ich dachte, ich bin Bio-Unternehmer und weil das gar nicht so leicht ist, bin ich jetzt, glaube ich, so eine Art Marketing-Unternehmer.
Marketingunternehmer, okay. Und du, DeDeDia heißt die Firma und du machst es alleine. Das beantwortet auch schon ein bisschen, wie groß es ist. Aber wie viele Produkte gibt's und kannst du grob sagen, wie viel du davon im Monat verschickst, verkaufst, grob Umsätze vielleicht?
Bei mir gibt's alles rings um die Tomate, Essigöl, Salz, Pfeffer. Ja, seit neuestem jetzt auch die Paprika, edelsüß aus Serbien. Das ist auch schon alles vom Pfeffer. Also Pfeffer ist ja so eine Efeu-Pflanze, so eine Rankepflanze, die wird in verschiedenen Reifestadien beziehungsweise Verarbeitungsarten geerntet, kommt alles vom selben Strauch. Und da gab es früher nur Schwarzen und die Spätlese, die heißt Telly-Cherry, sind besonders reife Beeren. Also eigentlich ein Pfeffer so, aber sind dann am Ende doch schwarz, grün, weiß, genau.
Dann der Pfeffermix.
Ja, nee, bin ich ja, genau, da kannst du mich mit jagen, krieg Stierhaare, genau, Pfefferbunt, wehe, ja, also wer hier genau zuhört und in der Regel Pfefferbunt kauft, der soll mal mit mir Kontakt aufnehmen.
Ja, warum? Warum kaufen wir keinen Pfefferbunt?
Brainwasher, ja, dann würde ich einfach mal so lange massieren, bis den austreiben, ja, ein Exorzismus, würde ich mir was überlegen und dann versuche ich das, den Geist auszutreiben.
Okay. Und dann gehen wir mal einen Schritt zurück. Wann hast du mit Delidea angefangen? Geht ja schon eine Weile zurück. Wie bist du auf die Idee gekommen und wann ging's los?
Ja, ich war im Studium, ich habe, glaube ich, da gerade promoviert, war im Flughafen in den USA und da gibt's ja immer die besten Bücher. Ja, das ist ja unerträglich. Man musste sich so ein Buch kaufen, 4-Hour Workweek, Tim Ferriss. Und ich hatte vorher schon auch von diesem Günter Faltin gehört, dem Tee-Kampagnengründer, und der hat gesagt, ja, es gibt nichts Besseres und macht es und so. Und dann Tim Ferriss meinte, ja, 4 Stunden die Woche, kein Ding. Und dann habe ich halt, damals mit einem Freund hatte ich ziemlich viele gute, extrem gute Ideen und der hatte
aber alle.
Ja. Er hatte N+1 Einwände. Also das, ich fürchte auch, die waren nicht ganz unberechtigt, weil in der Regel war es auch so, dass was mit IT zu tun hatte und also der von uns, der IT konnte, war noch hauptsächlich er. Genau, ja, und ich wollte halt, also so, ich, mir ist natürlich viel so bio, regional, Kleinstrukturen und Matthias fand natürlich irgendwie Sockenabo mega und so, das war damals ganz der neueste Schrei. Ich meine, heute macht jeder ein Abo aus allem, ich auch, da können wir auch gerne nachher drüber reden. Mhm. Aber ja, am Ende haben wir dann gesagt, wir brauchen irgendwas, was halt auch nebenbei geht, weil das muss ja jetzt nebenbei sein. Wir machen ja gerade zufällig unser Hauptleben, dreht sich um was ganz anderes. Und dann haben wir tatsächlich geguckt, okay, was gibt's denn als Margenprodukt, was möglichst ähnlich klingt wie Champagner Diss? Ja, und dann füll die Punkte aus, Punkt, der Champagner Diss Salz war für uns dann halt Fleur de Sel aus der Bretagne. Genau, und dann habe ich meiner Frau verkauft, damaligen Freundin verkauft, wir machen Urlaub in der Bretagne und meine Mutter gibt den Kombi und so, ist alles super. Ja, die Realität sah dann so aus, dass ich mir dort eine Telefonkarte in das, heute ja kein Ding mit dem Handy und so, aber damals mit meinem Tarif zumindest, ja, da muss ich also eine Telefonkarte kaufen und habe dann unter dem, wo wir übernachtet haben, da habe ich dann unter der Treppe habe ich die gelben Seiten, die Seite rausgerissen mit den Salzbauern, ja, und habe die dann abtelefoniert, ja, das ist halt crazy.
Mit Schulfranzösisch.
Und dann, ja, genau, also ich habe, mit Schulfranzösisch, also plus X, also ich hatte wenig Französisch, so 3 Jahre intensiv, 6 Stunden die Woche, glaube ich, so. Als dritte Fremdsprache, ja, kann ich jedem von abraten. Latein, don't do it. Auch da können wir gerne uns zum Exorzismus treffen. Wer irgendwie Kinder hat, die jetzt vor der Frage stehen, da würde ich sehr gern ungebeten mein Feedback zugeben. Ja, zurück zur Überschrift. Genau, ich hab das so ein bisschen auch geübt, neben der Schule und nach der Schule. Also ich war nach dem Zivildienst war ich auf La Réunion 4 Wochen und hab da gedacht, ja, wer wandert, der trifft ja ständig Leute, kann man sich gut unterhalten. Ja, genau. Aber
trifft man nicht so viele.
War mir schon wichtig, Französisch. Ich habe auch Familie in Frankreich an beiden Seiten. Und so ging das ganz gut. Ja, aber also ganz gut heißt wirklich so, also ich,
genau. Schon, Monsieur.
Ja, geht schon, ja, genau.
Hast du angerufen und so, hier, ich würde gern Salz kaufen.
Genau, die werden sich ja auch gedacht, dann so, Alter, was ist denn das für ein Typ?
Ja, und hat's funktioniert?
Ja, klar, also ich habe da, also manche, wir haben uns dann getroffen so, ist da, der eine hat, also bei denen auf dem, im Salzgarten und so, und wir haben, also habe ich verschiedene besucht, der eine bei sich zu Hause und der andere hatte irgendwie gleich einen ganz schicken Laden und roch irgendwie nach Pastis, wo ich mir auch gedacht habe, okay, also es war irgendwie auch so eine ulkige Geschichte, weil wie es halt so bei einem zu Hause aussieht, wenn die Kinder gerade in der Schule sind und die Frau berufstätig und man ist jetzt halt da und dann kommt irgendwie so ein Fremder und alles liegt rum und dann auf Französisch heißt es, glaube ich, c'est la bordel ici. Also es ist hier das ist sozusagen, hier ist totales Chaos, aber Bordel ist ja auf, ist ja halt, ist ja sozusagen eine idiomatische Wendung. Das ist natürlich auch was, wenn man es vorher nicht kennt, so, what? Das ist alles schöne Sache. Nee, aber die haben mich dann so relativ einfach war das, mit denen ins Gespräch zu kommen, so, wenn man erstmal versteht, so die Basics und so, und dann habe ich tatsächlich mit einem bin ich ins Geschäft gekommen, habe 25 Kilo in den Kombi geladen von meiner Mutter. Die hat sich natürlich toll gefreut, weil da suppte dann halt auch die Salzlake raus. So. Mein Vater, der war richtiger Unternehmer, der hat nur gesagt, so, wenn das klappt, super, ja, aber ich helfe dir nicht. Also war ein kleines Abenteuer zum Start, genau.
Okay, dann hast du 25 Kilo Salz rübergefahren und hast sie dann erstmal in großen Mengen versucht zu verkaufen?
Ja, genau. Wir haben einfach dann, Also Matthias hat zwischen, ich war natürlich da total unsicher, was soll denn das und ist das Quatsch und soll ich das machen? Und ich habe Matthias angerufen und der so, ja, nee, super, mach das los. Ja, und also wenn der nicht dabei gewesen wäre und gesagt hätte, nee, jetzt komm, einfach machen. Das hat mich alles auch ziemlich verunsichert da vor Ort und so, hä, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Kann ich einfach Urlaub machen? Also das erzählt sich so glatt runter, das war überhaupt nicht glatt. Und Matthias hat in der Zwischenzeit, der hat aus dem Nichts irgendwie so ein Webshop, Frontend, Backend, alles alleine gemacht, mal kurz. Also irre. Ja, und ich war dann, ich war dann auch im Berufseinstieg und so, war in Frankfurt. Und dann schickte mir eine SMS mitten da in so ein Meetingshall, das ist ganz wichtig, Meeting und so, ja. Und dann, ja, wir haben das erste Kilo Salz verkauft, so. Und dann ging es halt so weiter und dann irgendwie kam halt so eine SMS so, du, wir haben ein Problem, wir müssen jetzt echt mal 500 Kilo, kannst du hinfahren? Und so, what? Also ich war völlig aufgeregt, das war natürlich, also er hat da Google Ads geschaltet und auf dem Blog halt wirklich geradeaus runtergeschrieben, ja, wir bauen das jetzt auf, mal sehen, ob es klappt. Und das war halt so authentisch, also jetzt, wer heute auf meine Webseite guckt, jetzt so Delidia, das ist ja, also ich versuche ja irgendwie auch ansprechend rüberzukommen. Und da war das halt wirklich, es war sonnenklar, das ist jetzt hier selbst gebaut von vorne bis hinten. Und die Blog-Einträge fingen vor 7 Tagen an und man konnte das, also es gab auch keinen SEO, sondern einfach nur, oh, wir brauchen wohl noch, keine Ahnung, an irgendeinen Ort, wo wir das lagern und abfüllen. Na gut, wird wohl meine Küche, so.
So ging es dann los. Wann war das dann?
Genau, 2009 oder so, ja, 2010, okay. Ungefähr die Zeit.
Und dann habt ihr das zu zweit erstmal gestartet und du hast es eine ganze Weile nebenher gemacht.
Ja, genau. Also viele, viele Jahre. Nachts und am Wochenende und wir haben das bei ihm gemacht. Wir haben auch, also manchmal zum Abfüllen, wir hatten sehr lange, viele Jahre auch nur ein Produkt, eben Fleur de Sel, 1 Kilo, fertig. Und haben uns da auch lange gewehrt gegen, genau, Kundenzentrierung, ja. Nicht unser Ding, genau. Einfach so, nö. Und also ne, kleinere Mengen oder könnt ihr nicht auch das grobe Meersalz, das wird auch im selben Erntebecken, also das sind ja so Verdunstungsbecken, wo die Sonne drauf knallt, wenn es nicht regnet, dann wird es irgendwann so stark, dass es Salz im Salzwasser auskristallisiert. Und naja, da haben wir halt erstmal uns gegen alles gewehrt und ab und zu dann auch so, weil das ja, man konnte das ja komplett alles abhacken, dass nur noch das Versandetikett drauf und da haben wir dann auch dann und wann so, naja, Abpackpartys gemacht, so Getränke gingen auf uns und Matthias hatte so große gläserne Designer, drei große Designer-Tische und dann war das so ein bisschen wie in diesen Filmen, ich weiß nicht, ob du so ein Bild hochkommst, wo Koks Leute, also ich habe mal so einen Film gesehen, da ich weiß nicht, wie der heißt, den müsste ich mal recherchieren, wo alle nackt sein mussten, damit keiner Koks mitnimmt und also wir waren jetzt alle angezogen, so weil das Flott ist ja immer weiß, ne, konnte man
weiß war es trotzdem.
Genau, aber es war halt alles weiß und wir hatten so eine Station, die einen wiegen ab, die anderen machen zu, die dritten verschweißen, die vierten machen's Etikett, die fünften machen's irgendwie knitterfrei in die 1-Kilo-Packung und die letzten machen zu und da haben wir da so in so einem U, haben wir dann vorne war der Sack, hinten war die abgepackte Ware, das so gemacht wie in so einem Kokser-Film, ja.
Hört sich schon nach einer Koks-Küche an, also ich erinnere mich an American Gangster mit dem Denzel Washington, da war es auf jeden Fall so.
Ja.
Dass sie da so rumgelaufen sind. Und da ging es ja auch um Kilos, wobei das dann anderer Wert, wie bei dir. Okay, und dann habt ihr das nebenher gemacht, habt das aus der Küche mit Partys verschickt, dann, wie stelle ich mir das vor, dann hast du das, keine Ahnung, wenn du unter der Woche unterwegs warst, einmal die Woche gab es dann Versandtag.
Wir haben schon täglich versendet, aber war ja auch nicht so viel, also das muss man ja nicht, also mal. Geht schon. Und der Hermes, der kommt zu dir. Also das war, ich glaube, das ist wirklich lange her. Ich glaube, der kam wirklich jeden Tag. Oder immer, wenn es was gab. Oder jeden Tag. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber es war kein Problem. Matthias war sowieso die meiste Zeit zu Hause. Und das ging. Und jetzt bei mir, das war dann schon so, dass man auch gucken musste, dass die dann auch da sind. Wir haben dann teilweise auch gewechselt so. Das war auch in der Küche. Wir hatten da relativ so typisch Berlin halt so eine etwas schmale, lange Küche. Und dann hatten wir am Ende der Küche war halt das Fenster, wo man so saß. Und dann haben wir hinten die Wand sozusagen. Es waren ja alles gleiche Größen wie Lego sozusagen oder wie, ja, so Bausteine.
Ja.
Haben wir halt so große, die komplette Wand zugemacht. Und wir sitzen einen Abend so. Und klar, war natürlich jetzt auch für meine Frau so medium schön, die Küche als Lager so. Und irgendwann, wir haben es halt so hoch gebaut. ich sitze da und dann bricht hinter mir die komplette Wand nach vorne werde halt begraben unter, weiß ich nicht, 80 Kilo Salz, die Gott sei Dank jetzt nicht alle auf meinem Kopf gelandet sind, aber das war, ich musste so lachen, das ist wirklich so, ist eine Höhle, also einfach witzig, aber auch halt, sieht man einfach, das am Anfang machst du halt irgendwie.
Ja, du, das, so fangen alle mal kleiner an, glaube ich, und das ist ja auch eine coole Geschichte, die man dann erzählen kann. Wie ging es dann weiter? Was gab es da für Meilensteine auf dem Weg bis heute? Du hast dann wann geswitcht, das Vollzeit zu machen?
Das ist gar nicht so lange her, das war zu Corona.
Okay.
Genau.
Am Anfang von Corona, wir hatten ja eine Weile Corona.
Ja, war länger, ne? Aber ich habe zu Beginn, also 2020, irgendwie im Mai, glaube ich, habe ich losgelegt. Aber sehr langsam. Ich hatte irgendwie einen sehr stressigen Job vorher. Irgendwie war auch froh, da war auch schönes Wetter und war auch froh, irgendwie rauszukommen und mal wirklich gar nichts zu machen. Es war auch so ein bisschen dieses Ding, dass ich dachte, naja, gut, okay, jetzt machst du das halt, ist ja gut. Und dann, wenn das ist ja nur so eine Episode, dauert ja nicht lang, wenn das vorbei ist, dann suchst du einen Job, weil ich hatte auch schon Angst, dass ich mich anstecke oder sterbe und oder. Also ich war damals schon, also sehr klar, dass das jetzt wirklich nicht passieren sollte, dass ich mich irgendwie anstecke. Und Kumpels von mir waren da tiefenentspannt, wieso, ich bin noch jung und ja, also hab da schon mir sehr Mühe gegeben, irgendwie halt draußen zu sein und irgendwie wollte auch jetzt keinen Job annehmen, wo es dann heißt, ja gut, jetzt musst du halt rumfliegen oder, also ich meine, ich bin sowieso jetzt nicht so der Fan von, wenn es geht, möchte ich sowas eigentlich nicht machen und fahre eigentlich nur Zug, aber die Vorstellung, ich müsste jetzt jobbedingt irgendwie da mich mit anderen Leuten in einen Raum begeben und war ja auch mit den Masken am Anfang unklar, was schützt nicht und so. Ja. Hm. Genau, nee, von daher war das also sozusagen in Corona rein, aber auch 1A die Corona-Welle, so wie Sepp aus ja. Tirol.
Ja.
Genau, also bin ich 1A das Yang zum Ying, ja, habe ich also komplett versemmelt.
Ja, wie also meinst du?
Ist mein
hast nicht genug Ware da gehabt?
Ein größter Fail, nee, ich hatte da wirklich mir jemand Professionelles dazugeholt, die gesagt hat, sie kann das, also war auch jetzt kein Mist, das war über eine Agentur so, also vermutlich kann die auch was. Aber warum auch immer, also so wie wir es gemacht haben, hab ich halt wirklich nichts verkauft. Und das war, also so eine, wie gesagt, ich bin halt, also bei mir gibt's halt einfach Öl im 2,5 Liter Kanister und das ist sehr gutes Öl, ist ein absolut fairer Preis für das, was du kriegst. Aber wenn du halt jetzt Aldi gewohnt bist und immer guckst, ja wieso, Stiftung Warentest ist sehr gut, Bombe. Ja, wenn das dein Anspruchsniveau ist, dann geht es halt nicht. Und die offenbar hat irgendwie das Filtern, dass man halt da Leute findet, die wirklich das wertschätzen können. Das hat offenbar nicht hingehauen. Aber das ist eine Hypothese. Eine andere kann sein, dass einfach die Bilder nicht gepasst haben oder was weiß ich. Ne? Also man kann ja da rumspinnen und an jede Stellschraube irgendwie kritisieren. Fakt ist, dass das, also als ich das gehört habe bei dir, dass ich dachte, oh nee, ey. Ich wünschte, ich könnte nochmal zurück und dann einfach den bitten, neben mir zu sitzen und sagen, du, was mache ich, damit es jetzt, so wie es bei dir passiert, auch so passiert, weil ich habe da wirklich, also fünfstellig, ich habe da wirklich 10.000, 20.000 Euro verbrannt und das ist so ein kleines Geschäft, das ist jetzt das Geld, das ist fast nicht übrig. Ne? Also das war wirklich so eine Wette und also rückblickend natürlich begrenzter Erkenntniswert, ne? Also weil die hat schon verschiedene Sachen ausprobiert und am Ende stehe ich natürlich da und frage mich jetzt auch so, ja okay, liegt es an ihr, liegt es an mir, liegt es an den Produkten, liegt es an den Assets, liegt es an wie auch immer, ne? Da kannst du ja alle möglichen Gründe für finden. Mhm. Also auf jeden Fall, wenn es eine Sache gibt, die ich mich nicht rühmen kann, ich habe nicht profitiert, hier um die Ecke gibt's so einen Süßwarenladen, da standen zu Corona um den Block herum Eltern mit ihren Kindern, um dort Süßigkeiten einzukaufen. Der hat irgendwie TikTok oder sonst was gemacht, irgendwie seine Kids. Also das habe ich komplett verpasst. Aber ich hatte jetzt auch nicht so eine extreme Delle. Ja, sind ja alle jetzt ganz unglücklich, dass irgendwie jetzt gar nicht mehr geht und so.
Aber dann hast du vor Corona entschieden, das Vollzeit zu machen. Und unabhängig davon, sage ich jetzt mal, ich habe jetzt kurz im ersten Schritt gedacht, du hast vielleicht dann vom Corona-Boom profitiert und dann gesagt, hey, ich mach's Vollzeit, aber das war sie dann gar nicht.
Nee, überhaupt nicht. Nee, war überhaupt nicht. Ja, das war schon länger in der Luft. Ich hatte schon länger, also weil der Job davor war einfach schon auch, ich war einfach so müde, ne? Also alles gut, so Chef gut, Team gut, irgendwie Arbeit macht weitestgehend sehr viel Spaß. Naja, gegen Ende so Medium vielleicht auch, aber es war halt, ich war halt einfach, war wirklich ein sehr anstrengender Job und hatte schon ja einfach gemerkt, dass irgendwie ich auch mal Lust hätte, irgendwie nach meinem Rhythmus zu sein und nicht nach den äußeren Anforderungen.
Okay. Und dann hast du Telidia als UG gegründet, oder es ist eine UG aktuell.
Ja, ja.
Hast du das von Anfang an gehabt?
Na, also früher waren wir eine GbR, aber das hat dann, also Matthias und ich sind dann getrennte Wege gegangen und dann, ja, musste ich ja was Neues machen und dann, ich dachte eigentlich schon 2009 so, ja, irgendwie Risikokapseln, dass es sozusagen einen nicht den Abgrund runterzieht, wenn man einen blöden Fehler macht. Also das war die Hoffnung, dass die UG das kapselt. Da ist jetzt aber jetzt nicht die Riesenrisiko und Rechtsberatung dahinter, sondern ich habe einfach jetzt mal pauschal gedacht, wenn es ein eigener Rechtskörper ist, dann bleibt das Risiko hoffentlich da drin und schwappt nicht auf mich über.
So. Mit Sitz in Berlin, du machst es alleine und du arbeitest wahrscheinlich dann teilweise mit Freelancern zusammen. Jetzt, du hast die Agentur hier erwähnt, aber wahrscheinlich gibt es auch welche, mit denen es funktioniert. So ist das Setup ungefähr, oder?
Genau, also die war Freelancer und also hat freiberuflich. Es ging jetzt über so eine Vermittlungsagentur, weil ich dachte, damit kriege ich halt sichergestellt, dass ich hohe Qualität habe, weil ich bin ja jetzt nicht Online-Marketing vernetzt und weiß irgendwie, wer gut ist und Preis-Leistung stimmt so. Und ich denke, das ist auch bis heute so die größte Herausforderung, wenn man alles alleine macht und jetzt nicht Online-Marketing rauf und runter kann und aus verschiedenen Agenturen und Lebzeiten irgendwie halt ein Netzwerk hat an Leuten, die SEO und Social und Paid und so weiter das alles kann oder weiß, weil er es eh selbst gemacht hat oder so, dann ist das halt kein Ding. Deswegen bin ich immer ziemlich neidisch, also im Sinne von, das hätte ich gern, wenn ich sehe, dass Leute aus einer Agentur heraus gründen, weil da denkst du halt auch, okay, die haben halt den ganzen Mist bei anderen Leuten gebaut, ne? So nach dem Motto, das erste Haus baust du für deinen Feind, das zweite für deinen Freund, das dritte für dich. Und dann so, okay, ja, jetzt haben wir schon 30 Häuser gebaut, so jetzt kann ich mir irgendwie selber auch mal was hinstellen. Und das ist natürlich eine Sache, die bei mir halt, wo ich mit Sicherheit einfach regelmäßig Sachen falsch mache. Also jetzt gerade, wir hatten uns ja auch mal neulich unterhalten über SEO, keine Ahnung, also es läuft gerade ganz gut, aber es ist alles so ein bisschen Voodoo. Also ich finde, Google ist wirklich so der Götze, den ich neuerdings anbete.
Ja, ich glaube, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf dann. Aber jetzt nochmal kurz, dass ich es richtig verstanden habe. Du hast jetzt, bist du dann 2020 gesagt hast, du machst das Vollzeit, hast du 100% in anderen Jobs gearbeitet und Delidia nebenher gemacht, abends verpackt, dann abholen lassen, verschickt, am Wochenende Texte geschrieben. Da hast du das dann 10 Jahre lang nebenher gemacht.
Genau.
Trotz Vollzeit schon.
Ja, ja.
Oder mehr.
Mehr als 10 Jahre und genau. Und ich habe auch teilweise reduziert Stunden, je nachdem. Okay. Also dann ging es auch wieder nicht, war wieder Arbeit, also ging es nicht. Ne? Also war ein sehr starker Wunsch des Arbeitgebers. Dann mal bitte voll, bitte, ich zahle dich voll, kannst du bitte doppelt so viel arbeiten? Also das so, weiß ich nicht, ob das Berlin ist oder ob das meine spezielle Selektion an Arbeitgeber ist, aber das war, glaube ich, immer so ziemlich deutlicher Wunsch. Naja, ich habe auch, also ich habe es schon auch eine Zeit lang geschafft, irgendwie 80% und konnte dann halt Freitag wirklich auch was machen. Das war halt auch, wer sowas macht, der muss halt auch loslassen können und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man einfach, also ambivalent natürlich, aber wenn du eh weißt, egal welches Thema das ist, nicht anfassen. Ja, weil du kannst eigentlich nur das absolut Nötigste nur machen. Ja, Hauptsache irgendwie, es ist das wirklich, ja, the bare minimum, ja, das bloße, das Kleinste, was irgendwie geht. Und das, selbst das haben wir einfach auch nicht hingekriegt oft. Ja, also dass Bestellungen zu spät, also jetzt Ware, dass wir halt länger ohne Ware waren, weil wir, ja, obwohl, war das wirklich unser Fehler? Naja, also da war so ein Streik. Sicherlich hätte man eins und eins zusammenzählen können, wenn sich da was zusammenbraut in Frankreich, dass das uns dann auch betrifft. Da hatten wir dann halt 4 Wochen lang irgendwie E-Mail-Alarm. Ja, und stehst du halt da und kannst jeden Tag irgendwie im 10er, im 20er-Pack E-Mails beantworten und da haben wir das haben wir schon irgendwie weitestgehend persönlich gemacht. Natürlich so die Entschuldigung irgendwann mal Copy-Paste, aber halt schon nochmal halt einfach gesagt, ja, sorry, wir arbeiten ja mit Vorbestellung und kann ich ja nichts dafür, dass da jetzt ein Streik ist und das Zeug in Paris ist. So. Und das war also so stressig und so viel Mehraufwand, den ich dann, also immer dann, wenn es wirklich gebrannt hat, dann waren die Abende und die Nächte lang. Aber so den normalen Betrieb, das war dann schon eher sehr reduziert. Also SEO habe ich probiert, aber wir hatten auch keine Ahnung. Ich habe dann alles Mögliche geschrieben, was irgendwie, also so gemessen an dem, was ich heute weiß und kann, war das halt ja, ziemlich hohl.
Okay. Lass uns mal ein bisschen über die Produkte reden. Jetzt haben wir ein bisschen so Firmengeschichte schon gehabt. Du hast jetzt, also wenn ich es richtig verstanden habe, ich bekomme Salze, Olivenöl, Essig hast du jetzt, Pfeffer.
Genau, Aceto Balsamico, genau. Ja, also Balsamico, ich wollte einmal den Namen sagen, weil das, ja, also das war halt einfach toll. Das waren halt das wieder, wieder Urlaub, in einem Urlaub, hört man die Anführungszeichen, Urlaub in Modenaia, genau. Und haben da, die heißen dann Acetaie besucht. Genau, Essigmanufakturen, ja.
Aber du fährst jetzt nicht mehr heute immer dorthin in Urlaub, sondern wenn du die mal kennengelernt hast, dann schicken die dir die Ware zu, wenn du sie brauchst.
Ja, das ist wirklich, danke, dass du nochmal fragst. Ja. Das ist ja exakt das, was ich gedacht habe, was ich bin. Ja, ich dachte, ich bin immer mit beiden Händen im Feld, ja, und irgendwie, also ich dachte auch, diese Verbindung zwischen denen, die das machen, also es sind ja einfach außergewöhnliche Leute, ne? Also so wie 99% dessen, was es im Supermarkt gibt, halt eine Industrie-Massenprodukt ist, so sind die halt die 1%, die halt sagen, nee, ich gehe meinen eigenen Weg, ich setze auf Qualität und ich mache jetzt Simone jetzt in Modena, der sagt ja nicht nur, er macht Bio, sondern er sagt halt, er macht Permakultur, also sehr, ich weiß nicht, ob du das kennst, sehr naturnah als Anbauverfahren.
Okay.
Und ja, tatsächlich. Also ja, Produkte, Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Paprika, edelsüß.
Genau. Und du kennst alle Erzeuger und hast die auch besucht oder besuchst die öfters mal?
Also ich dachte immer, ich würde die, also ich habe wirklich gedacht, mein Leben ist so, ich fahre viermal im Jahr weg oder so, ja, und dann besuche ich die und dann erzähle ich den Kunden, wie es gerade aussieht und so. Und ich habe, also es ist natürlich auch eine Frage der Prioritätensetzung, aber mein Eindruck ist irgendwie, ich habe so viel zu tun, also was da noch an Aufgaben drüber ist, dass ich gar nicht dahin komme, da so stark vor Ort zu sein, wie ich das mir eigentlich vorgestellt habe, ja, dass ich vor Ort bin, dass ich eventuell, wenn ich dort bin, mal auch nochmal andere Produkte angucke. Also was wir zum Beispiel Olivenöl, natürlich habe ich mir gedacht, okay, aber Seife ist doch auch und wie geht das und kann man das machen? War so eine Idee, hochwertige Seife aus hochwertigem Olivenöl oder hochwertige Chips, die frittiert sind mit hochwertigem Olivenöl, also so, wo ich zumindest Ideen hatte, was man so machen könnte. Aber ich komme gar nicht dazu, weil hier ist so viel zu tun, dass ich einfach hauptsächlich damit beschäftigt bin, hier neue, ich sag mal, die Webseite größer, schöner, besser, weiter, ne, höher, schneller. Irgendwie jeden Tag 1%, ne? Also es ist wirklich so dieses, das Wichtigste an dem, glaube ich, was den Job, so wie ich ihn verstehe, ausmacht, ist dieses 1%. Ich weiß nicht, kennst du dieses 1% zum Weltmeistertitel?
Nee.
Na, die, ich glaube, es war das britische Rennradfahrerteam. Die haben halt irgendwie seit Olympia und Weltmeisterschaft, ich weiß nicht, welche der beiden gibt, haben die halt einmal oder so, waren die mit dabei und das ist halt. Also völlig unbedeutend. Mhm. Und die haben das wirklich von null neu aufgesetzt. Und ein wesentlicher Punkt ist halt, dass sie nicht nur wie alle krass trainieren und nicht nur wie alle krass irgendwie halt sich Mühe geben, dass irgendwie frühe Auswahl, langes Training, gute Basis, damit man die Leute reinkriegt und so, was man, ne, man braucht die Breite für die Spitze und so weiter. Aber was die vor allem erfolgreich gemacht haben, zumindest ist es so, die Story, die dazu erzählt wird, also die nach der Umstellung dann quasi Abo auf Sieg. Warum 1%? Also dieses, okay, was stellen wir denn fest? Ah ja, die schlafen jede Nacht woanders. Aber wenn die schlecht schlafen, dann performen sie schlecht. Okay, ab jetzt hier Fachmann ran. Was ist die beste Matratze? Was ist das beste Kissen? Schlaf mal Probe, das passt für dich. Ab jetzt, dieser Fahrer kriegt dieses Set an Kopfkissen und in jedem Hotel und Matratze in jedem Hotel. Das heißt, er schläft in jedem Hotel idealerweise optimal, damit er halt am Morgen auch fit ist und nicht in jedem Hotel irgendwie anders schläft und halt mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag hat, oder? Man stellt fest, okay, kranke Athleten trainieren nicht so viel, kranke Athleten performen schlechter. Wie kriegen wir das runter? Oh, Hände waschen. Okay, Chirurg eingeladen. Wie wäscht man Hände? Ab jetzt nicht mehr Hände schütteln, nicht mehr ohne Hände waschen. Also wirklich so Kram, ja, wie sieht ein guter Sattel aus? Also lauter so, wo man sagt so, echt jetzt? Mhm. Ja, und so ist meine Arbeit auch, dass eigentlich so die, weißt du, so wie du läufst jeden Tag an so einer Ecke vorbei und legst einen kleinen Stein hin und irgendwann ist ein Haufen. So, und welcher Stein hat jetzt die Haufeneigenschaft? Wann ist es ein Haufen geworden? ja, weiß man nicht, irgendwann sagt man halt, okay, krass, ja, jetzt ist es ein Haufen. Und so ist es bei mir halt auch, dass ich jeden Tag so ein 1%, ein Steinchen auf meinen Deli-Dia-Haufen-Bägel.
Mhm. Okay, wann hast du zuletzt einen Erzeuger besucht? Dann warst du dieses Jahr schon wo vor Ort?
Nee, also besucht, ich glaube, vor 2 Jahren war ich bei Simone zur Ernte, habe dort, es sind auch Fotos auf der Startseite, da sieht man ihn, seinen Vater und ich glaube den, übrigens, Seicento, jawohl, 600er, einen grauen 600er Fiat. Ja, das war witzig, habe ich gesagt, ja, wir machen Fotos. Ich meine, also ich mache jetzt hier kein Foto ohne Cinquecento. Da habe ich gesagt, ja, nee, sorry, haben wir nicht, wir haben nur Seicento. Okay.
Ja, da nehmen wir den. Nimmt man es genau.
Genau.
Ja. Okay. Ah ja. Hast du da dann das, also das ist ja schon ein Riesenaufwand, den du da hast. Du hast immer die gleichen Erzeuger, du hängst ein bisschen an denen dran, du weißt aber auch, wie die Qualität ist, du hast wahrscheinlich wenig Varianzen drin. Sind alle noch dabei, mit denen du angefangen hast dann? Aber jetzt hier Salz aus der Bretagne?
Also, ja, spannend, genau. Also es ist wirklich, weißt du, wenn du jetzt nachher vielleicht Essig kaufst und sagst, ja, kauf jetzt nicht bei Deli Dia, kauf jetzt hier immer nochmal meinen Essig, der schmeckt gut, der ist knackig, dann fällt dir ja nicht auf, was da draußen passiert, ne? Aber also wir befinden uns halt in einer Klimakrise und jeder, der einen Garten hat, der weiß, was das heißt. Also Simone beispielsweise, die hatten ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber im Frühjahr letzten Jahres war ja erst extreme Dürre, so dass man auf dem Gardasee auf diesen Steinen, kannst du dich erinnern, auf den Stein gehen konnte und die Touristen befragen wurden, die so, oh, finde ich super, dann kann man ja hier langlaufen, so interessant. Mhm. So trocken war das. Und dann gab es ja diese sintflutartigen Regengüsse und das ist natürlich für einen Bauer eine Katastrophe, gerade wenn du, ich glaube, die dürfen irgendwie nur 5 Kilo Kupfer pro Hektar, das heißt, der weiß, hier sind die 5 Kilo, das ist mein Jahr und du weißt ja nie, was sonst noch kommt. Das heißt, das heißt falscher Mehltau, das ist das weiße Zeug, das kannst du bestimmt auch von deinem Balkon pflanzen oder in deinem Garten, was du halt sofort machen musst, also wenn du jetzt nicht sofort sagst, kein Problem, DDT, so, ich kill die Pflanzen, Tiere und den Pilz und mich dann hinterher vielleicht auch, sondern wenn du halt sagst, okay, mir ist wirklich wichtig, dass ich darauf verzichte, ja, dann musst du mit der Hand am Arm und dann ist er mit seinem Vater nicht einmal, sondern wieder und wieder und wieder durch die Reihen gegangen und hat die alles, was irgendwie falschen Mehltau hatte, abgeschnitten und entfernt. Und das, also, der hat gesagt, du, ich spüre meine Hand nicht mehr, das tut so weh, weil klar, die Rebschere hast du halt in der Hand, du hast halt eine starke Hand, in der Regel machst du das, hast du halt keine Ersatzhand und das ist halt unfassbare Arbeit. Und am Ende, das ist halt auch crazy, am Ende ist halt jetzt so, das ist wie wenn zu dir dein Chef kommt und sagt so, ja, Dezember oder Oktober, du, Andi, ein Jahresgehalt musstest du mir bis zum Ende der Woche dann zurücküberweisen. Ja, das war halt, er hat halt alles weggeschnitten, hat es behandelt. Es war aber unklar, ob der in die Trauben reingeht, dann vertrocknen die. Und tatsächlich hat er gesagt, Daniel, es ist eine Katastrophe. Ich kann das alles wegschneiden und in den Müll schmeißen. Die sind alle verschrumpelt. Ich habe keine Ernte dieses Jahr. Und das ist halt das, weil ich gesagt habe, so, ja, wenn du dein Essig kaufst, hast du ja keine Ahnung, was da draußen geht, weil der Supermarkt wird immer über seine, ne, die 5 Ketten, die es gibt, die werden immer über ihr weit gestreutes Netz irgendwas von irgendwo zusammenmischen. So. Aber ganz konkret für jemand, der halt sagt, ja, ich mache das qualitätsorientiert und ich habe auch nur diesen Hektar und ich fange jetzt nicht an, sonst was zu kaufen, ja, der hat halt Pech. Und da näher dran zu sein, also das war mir jetzt sozusagen die Antwort, fahre ich da hin? Ja, ich fahre gelegentlich hin, aber also was ich hoffe, was wirklich bei meinen Kunden auch ankommt, ist, was für eine unfassbare Arbeit und Risiko das ist. Das ist einfach High Risk, Low Return, das ist so ein richtiger VC-Case.
Okay. Ist es so die typische Bestellung dann, ja, große Mengen? Also du hast jetzt, glaube ich, 2,5 Liter Öl angesprochen oder 2 Liter Öl oder größere Mengen. Ist es so dein typisches Produkt, was du verkaufst oder was sind so die Top-Produkte, die verkauft werden im Shop?
Ja, ich habe so wenig, das sind eigentlich alle top, aber also jetzt, ne, muss man wirklich sagen, also dieses typische 80-20, ne, so 20% deiner Produkte machen 80% des Umsatzes, nein.
Hast du nicht? Sondern wird alles durch die Bank bestellt.
Ich habe ja so wenig, ja. Dann, ja, ja. Also Und ich meine mal ehrlich, Essig, Öl, Salz, Pfeffer, also das ist halt so, das sind die Küchenklassiker, die sind bei mir unfassbar gut. Ich meine, ich habe jetzt bei mir einen Rand und überall immer hingeschrieben, dass meine Bewertungen 4,9 sind, weil das ist ja wie auf dem 20. Parteitag der KPDSU. Also ich habe 5 Sterne durchgehend. Ich glaube, ich habe 3 Bewertungen, die nicht 5 Sterne sind, und ich finde es komplett unglaubwürdig. Hm. Aber ich mache halt sozusagen, sind halt Kundenbewertungen, und es hat ja auch ewig gebraucht, bis mal irgendwie eine Bewertung irgendwie da ist. Es ist ja auch am Anfang so schlimm, ja, da denkst du ja, okay, jetzt machen wir Bewertungen, aber bewertet natürlich jetzt auch nicht jeder immer. Und die Bestellungen, aber jetzt zurück zur Überschrift, ja, also die Bestellungen sind also variiert. Es gibt in jüngerer Vergangenheit so eine Tendenz so zu eher 2-3 Produkten, weil die halt alle, glaube ich, halt sich diese 5 Euro Versandkosten. Ich habe die bei, weiß ich nicht, 70, 80 Euro, und dann möchte, also so wie ich ja auch immer gerne drüber kommen möchte, und wenn ich eh schon, ja, der ist schon gut, ja, dann kann man jetzt auch einen Essig, kommt noch Pfeffer. Jetzt haben wir es aber.
Ja. Genau. Ja, ist ja auch eine clevere Geschichte. Da hast du ja auch beim Gregor, heißt du übrigens hier von der Sepp-Manufaktur, der hat dann das irgendwann auch erhöht, und dann
ja, stimmt.
Haben die Leute einfach mehr bestellt, ne? Das ist ja auch, oder man tut sich zusammen und bestellt dann mehr, das ist ja auch cool.
Ja. Stimmt, der hat, glaube ich, beides gemacht, ne? Ja. Wie der das macht, keine Ahnung, weil das, also nach Österreich, ich werde wahrscheinlich Österreich einfach einstellen. Ja. Ich zahle ja, also es ist so unfassbar teuer, und also jetzt von Deutschland
dorthin. Lieferung.
Genau, es ist so teuer, also und langsam und ja, auch bürokratisch. Ich muss jetzt dort nochmal separat irgendwie, also mit den Steuern ist blöd, und ja, separat dort nochmal für den Verpackungsmüll nochmal das registrieren. Also es ist wirklich so, dass man irgendwie, ich krieg's nicht übers Herz, aber eigentlich so Aufwand ertragmäßig sollte ich einfach sagen, okay, ich liefere nach Deutschland, fertig, aus. Ich dachte früher irgendwie, hey, die ganze Welt kann eigentlich sozusagen
online bestellen.
Ja, aber
das ist gar nicht so einfach.
Es ist also für mich, aber guter Punkt. Die Liste ist lang, und die 2 Punkte erhöhe den diesen Wert. Habe ich mir gedacht, habe ich mir bei ihm notiert. Ich schreibe es mir jetzt nochmal auf, mal sehen, ob es hilft.
Und Bündel. Das ist ja häufig nicht.
Ja, der hat ja auch gesagt, Bündel. Das, ja, könnte ich auch mal endlich machen. Das ist eigentlich auch schon länger.
Das finde ich interessant. Also weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, hey, was soll ich mir bestellen, Daniel, um es mal kennenzulernen, dann finde ich so ein Bundle eigentlich ganz cool, einfach um mal so ein bisschen von allem zu haben. Ne? Also bis zum Release in 2-3 Wochen gibt es dann das erste Bundle, und dann verlinke ich das und ich bestelle es mir dann auch selber. Das ist ein Deal, oder?
Also ich nehme das mal so mit. Okay. Also ich bin auf Shopify. Und Shopify hat halt, das Schöne ist ja, das ist Software as a Service, man muss halt nicht so Updates machen. Das ist schon mal ganz gut, weil also ich habe jetzt versehentlich einem Freund zugesagt, dass ich den unterstütze bei so einer B2B WordPress-Seite. Und jetzt habe ich angefangen, mich da so die allerersten Schritte zu machen, und stellst du fest, so, was? Updates? Plugins, und wenn es nicht geht, hast du hoffentlich ein Update, weil es kann dir alles zerschießen. Ja, du, also ich weiß nicht, wozu ich da ja gesagt habe. Also ich hoffe, dass das jetzt kein Harakiri ist, aber
kriegst du hin.
Das ist halt mit Bundles, das ist halt immer eine App, und dann zahlst du halt immer erstmal Geld. Und das hatte ich ja beim Abo schon gesagt. Jetzt kann ich einfach mal die Wahrheit sagen. Ich fand Abo top. Das ist ein Bestellassistent bei mir gewesen. Aber gesagt, hier, es ist für dich 10% weniger, plus du hast halt einfach, du kannst jederzeit, also kannst du jetzt komplett über den Tisch ziehen. Du kannst nach der ersten Bestellung einfach direkt sagen, haha.
Pause.
Genau, Pause für immer. So, ja, right. Danke dir. Und machen auch manche das so. Aber also viele haben einfach gesagt, das ist doch super, bestelle ich alle 2, 3, 6 Monate, und dann muss ich mir da keinen Kram machen. Ich kriege auch vorher Info und können das abstellen und so, geht alles. Naja, und dann hat sich halt der Anbieter gedacht so, hey, mega, wir haben das bisher irgendwie jetzt halt nur über Provisionsanteile gemacht, jetzt schmeißen wir mal die ganzen Kleinkunden raus und sagen, wir machen es so wie bisher, erhöhen den Preis, plus du zahlst 100 Euro Standard jeden Monat. Ja, da war ich halt sofort raus. Also ich bin kein Sockenabo, wo man sagt so, okay, ja, ist mir jetzt egal, 100 Euro rauf oder runter, ich habe so viele Abonnenten, das mache ich trotzdem. Und das war halt, also schon ziemlich schade, weil ich war auch ein bisschen stolz, dass ich irgendwie Abonnenten gewinnen konnte und dass das so automatisch läuft. So ist auch ein zusätzlicher Nerv, weil das dann manchmal nicht klappt und so. Aber so ist es mit dem Bundle auch. Ich habe da schon x-mal Apps angeguckt und denke mir so, oh, und machen die also das Frontend langsam. Google behauptet, ich hätte voll die lahme Seite. Ich finde, die ist blitzschnell. Und dann denkst du, okay, dann mischt der mir da auch eine Produktseite rum und so. Ja. Also wie immer, es ist so, bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt besonders leicht und schnell entscheidet und zack, boom, peng, so, sondern ich habe jetzt da schon ein paar Anläufe gemacht mit den Bundles. Vielleicht ist das der
Final.
Dieses Ding, ich sag manchmal zu meiner Frau, schubst mich mal ins Wasser, wenn wir am Steg stehen, am kalten See, ich trau mich nicht alleine. Ja. Also dann, ja. Vielleicht bist du der, sage ich, Andi, schubst mich mal ins kalte Wasser.
Also ich bestell das Bundle dann, wenn es da ist.
Okay, ja.
Ja,
Botschaft ist angekommen.
Kaufen deine Produkte auch Gastronomen? Oder ist es hauptsächlich
B2C? Nee, viel zu teuer. Ja. Also es gibt's schon. Also zum Beispiel gibt's mehrere Eismanufakturen, die machen dann Caramel Fleur de Sel. Hier in Berlin auch eine größere. Auf Hiddensee, die einzige, zu der man gehen kann. Wirklich, aber gibt, glaube ich, nur die eine. Und auch noch verschiedene andere. Auch Leute, die mit Schokolade arbeiten. So, genau. Aber jetzt nicht, das ist in der Regel.
Du kaufst kein Öl an Gastro, weil die ist es zu teuer. Die kaufen zwar auch die Größen, aber das dann halt Fusel, oder?
Also es fängt schon damit an, dass ich mich frage, ob du ein Restaurant kennst, das Bio ist.
Keine Ahnung, ob die, schreibt niemand drauf und es gibt auch nirgends irgendwelche.
Aber es gibt schon Bioläden, ne? Kennst du?
Ja, klar.
Und da, ich glaube, das ist schon, damit ist die Frage auch schon beantwortet. Ich habe nur Bio-Sachen. Bio-Sachen sind aber, also ich kenne hier ein Bio-Restaurant. Ich kenne auch welche, die Teile ihres Einkaufs Bio machen, so. Aber in der Regel Gastro kauft halt, also kann so wie der Wettbewerb strukturiert ist und der Markt auch, was die Leute so schätzen, selbst Leute, die zu Hause nur Bio kaufen, sind dann, wenn es ums Essen geht, finden es dann halt nicht gerechtfertigt.
Verstehe ich. Ja, du hast ja vorhin angesprochen, wie ihr das verschickt habt. Jetzt heute wirst du nicht mehr von deiner Wohnung aus oder der Küche verschicken. Wie hast du jetzt ein Versandlager oder einen Fulfillment-Standort, über das das läuft, oder die Garage angemietet, von wo aus es läuft, oder wie machst du das heute?
Also das Büro ist ja in Pankow, so heißt der Bezirk, und der tatsächlich Pankow, das ist ja also frühere, bevor der Gebietsstrukturreform in Berlin war ja Pankow so weit draußen, so, ne? Das ist ja der grüne Teil von Nordost-Berlin, von der in Anführungszeichen Mitte. Und ich war ja Prenzlauer Berg, jetzt bin ich heute auch Pankow. Und da, ungefähr da, wo die Autobahn anfängt, da ist ein großer Gewerbepark und da ist eine Werkstatt für Menschen mit Assistenzbedarf und die machen das für mich seit bestimmt 10 Jahre.
Okay.
Genau. Also die füllen ab, die etikettieren, also füllen um jetzt. Nicht das Öl kommt etikettiert, und Aceto Balsamico di Modena muss auch abgefüllt werden, soweit ich das weiß, glaube ich. Muss ich noch mal in meinem eigenen Artikel nachgucken. Aber da kann man viel Schindluder treiben, aber ich glaube, ausgerechnet das, was mich interessieren würde, nämlich zum Beispiel jetzt für das Probepaket, dass man sagt, okay, ich fülle mir das jetzt halt selber hier um, so wie ich es brauche. Ich glaube, das müsste ich bei ihm umfüllen lassen. Also,
okay.
Und dann in kleinen Flaschen hierher. Also,
du darfst es nicht umfüllen von größeren Flaschen in kleinen.
Ja, und es gibt auch nicht nur nicht in Berlin, sondern ich glaube, ich muss mich jetzt auch nochmal informieren, welche Flaschengröße da ist. Also das heißt, es wird wahrscheinlich dann ein Probierpaket, wo der Unbalsamico dann dran steht, und streich's durch und schreib, ja, keine Ahnung. Was verboten oder so.
Ja,
darf man so nicht nennen, ist aber wahr, aber ich habe es nicht gesagt, irgendwie, keine Ahnung.
Das heißt, das wird dort gelagert, du hast dort eine Lagerfläche, die verpacken das um in kleinere Mengen und machen für dich auch den Versand.
Genau.
Okay, ist das, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen deine Mission, aber ist das preislich von den Kosten her ähnlich wie bei so einem normalen Fulfillment-Partner, oder hast du das nie angeschaut?
Letzteres, ich weiß es nicht. Also mir war klar, dass es, also wenn ich das irgendwie hinkriege, dann mache ich das. Und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie gucken, wie kriege ich es, keine Ahnung, bei Amazon oder irgendwelchen anderen Billig-Heinis, die irgendwie die Gewerkschaften irgendwie versuchen abzuwehren. Also es ist nicht so mein Style. Wenn ich mir eine Welt aussuchen dürfte, dann wäre das schon eine Welt, in der wir irgendwie nachhaltig sind. Also wirklich so der Dreiklang schwarze Null wäre schon schön, aber halt auch so, dass unsere Kinder halt eine Welt vorfinden, in der sie irgendwie gut leben können. Also die entweder im heutigen oder eventuell sogar ein bisschen besseren, lebenswerteren Zustand ist. Und halt sozial nachhaltig, dass halt auch Leute, die beteiligt sind, jetzt nicht ausgebeutet, sondern halt irgendwie halt eine Chance kriegen. Und man muss halt einfach so sehen. Ich meine, wenn du dir überlegst, was dein Leben wäre ohne deinen Job, das kann jetzt immer noch so meditationsmäßig drüber schreiben, über, ne? wenn der Buddha sagt, man soll sich nicht, ne, Schmerz kommt, weil man sich an allem festhält und an deiner Identität als, wie auch immer, professioneller IT, so, das kann man natürlich auch so sehen, aber im allerersten Schritt ist Arbeit natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wo dazu zu gehören, sich mit was zu identifizieren, morgens einen Grund zu haben, aufzustehen, den Tag zu strukturieren, dort Interaktion mit anderen Leuten, irgendwie Sinn im Leben. Also Arbeit gibt uns, so wie wir heute leben, einfach unfassbar viel. Und Menschen mit Assistenzbedarf, die haben halt keine Chance. Also die sind halt, wir leben ja angeblich in einer Meritokratie, das ist ja Bullshit, ja. Also wir leben nicht in einer Gesellschaft, wo nur die Meriten zählen, ja. So nach dem Motto, der Andi hat sich jetzt angestrengt, deswegen verdient er viel Geld. Das ist ja Quark. Was kannst denn du dafür, was deine Eltern für Gene hatten und was daran an dich abgegeben wurde? Du kannst nichts dafür, dass du diszipliniert und hohen IQ hast. Kannst nichts dafür.
Ich bin mir nicht mal so sicher, ob ich einen hohen IQ habe.
Ja, und auch dafür kannst du nichts. Ja. Und also ja. Wir leben in dieser Illusion, dass wir in einer Gesellschaft eben meritokratisch, dass die Meriten zählen das, was du leistest. Und das ist halt Quark. Leute mit Assistenzbedarf, die haben jetzt nicht gesagt, oh ja, geil, ich hätte gern IQ 60, ja, und ich hätte gern irgendwie Konzentrationsschwörungen oder ich hätte gern irgendwie eine körperliche Einschränkung oder was auch immer. Und das ist also, dass solche Leute eben auch eine Gelegenheit haben, irgendwie mit Teil von dem zu sein. Also die haben sonst nichts, die hängen sonst zu Hause ab und was weiß ich, klotzen oder zocken oder so. Und da eine Struktur mitzugeben, cool. Das ist schon, ist mir schon ein Anliegen.
Aber ist jetzt trotzdem schon so, dass die jeden Tag, also wenn ich jetzt heute was bestellen würde, würde es heute oder morgen noch verpackt werden, morgen Samstag, okay, wir nehmen freitags auf, aber vielleicht am Montag, also du hast jetzt keine Nachteile durch das,
also wenn du jetzt, das machst. Jetzt ist 11.31 Uhr, wenn du jetzt sofort bestellst, dann können wir die Wette eingehen, also es wäre, ich denke mal, so eine 50-50-Wette, ob es heute noch rausgeht, dann hättest du es morgen. Wir haben, also was wir machen, ist, dass wir sofort versenden vor der Pause, aber in der Regel ist so 11, 11.30 Uhr gehen die dann zum Essen, also zur Mensa, und dann gehen die halt rüber und kommen danach wieder, und jetzt gerade Freitag ist dann auch früher Schluss, aber dann kommt jetzt auch in der Uhrzeit, vielleicht war er auch schon da, der DHL-Abholer, und dann geht's halt nicht. Es gibt noch nebendran nochmal eine andere Gelegenheit, wo man, wenn ich dann sage, ja, das ist der Andi, dann könnt ihr das nicht drüberbringen, da wo der später kommt, dann könnte man das noch hintricksen, und das mache ich auch oft, wenn ich dann irgendwie so ein bisschen hinterher bin und denke so, oh nee, das ist jetzt wirklich schade, jetzt bestellt der um 11, Mensch, könnt ihr das nicht rüberbringen und so. Aber in der Regel machen wir das sofort, und also wenn jetzt vor, sagen wir mal, 10, dann ist also fast schon garantiert. Okay. Ja, und DHL selber, die sind ja so nett und schicken einem immer Statistiken, 99,9. Ja, weiß ich nicht warum, innerhalb eines Tages in Deutschland. Also,
ah ja, perfekt.
Es ist wirklich irre. Schlimm ist, wenn es irgendwie nicht ankommt. Das ist so. Die sind so eine Maschine. Also wie viel Zeit ich mit denen hin und her. Wenn es klappt, ist super, und es klappt ja meistens so, aber die wenigen 0, die sind eine Katastrophe. Nee, da bist du selber schuld, oder nee, beweis es mal, oder nee, weil hier ist was kaputt gegangen, aber da bist du selber schuld. Das ist, also da Gratulation DHL, die haben wirklich, die haben es raus, wie man dem Versender die Schuld zuschiebt.
Okay. Naja, spannend, also ich werde jetzt nicht bestellen, weil ich warte auf das Bundle. Aber wenn das dann da ist, dann probiere ich deinen Prozess gern aus.
Ja. Ich hab gehört, wie du das kursiv ausgesprochen hast. Ja, das,
ja, klar, ja.
Band,
ja,
genau. Ich zittere.
Du hast, ich habe gesehen, du machst einen Newsletter, du schreibst Blogartikel, du hast einen relativ kleinen Instagram-Account, Social Media machst du nicht so viel, habe ich so den Eindruck.
Also wenn ich wüsste, so, wie es geht, dann würde ich das auch machen. Aber ich habe halt, als Social Media rauskam, fand ich, also ich bin halt so eher versuche, datensparsam zu sein, und wollte eigentlich, also die Bühne gehört eigentlich den Produzenten, nicht mir. Und so läuft die Welt halt nicht. Menschen kaufen von Menschen, und ich krieg's einerseits nicht über mich jetzt irgendwie zu sagen, bäm, hier bin ich, voll krass, kauf bei mir, tschakka tschakka, so, also ich bin.
Aber wäre es nicht cool, dass du die Produzenten dann, dass du denen sagst, hier, nimm doch ein Video auf, wie du die Sachen schneidest, wie entsteht eigentlich Salz, wie machst du das, wie wird das verpackt, weißt du, es wäre doch cool, wenn du das spielen würdest da.
Und ja, dann total.
Hast du ja auch die vom Erzeuger-Story.
Vielleicht sollte ich das einfach stärker machen. Ich denke halt immer, also erstens ist es immer so eine Sache, dass sie sagen, ja, mache ich und so, aber ist halt auch so, die wollen halt einfach arbeiten, wenn sie arbeiten und jetzt nicht irgendwie Daniels Instagram-Feed irgendwie bespielt. Das ist so eine Sache, die komisch, aber das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ja, dann kommt halt auch Kram raus und ich, also vielleicht bin ich da auch falsch.
Ich bin auch nicht der Social Media Experte.
Also ich halt denke, ey, wer will denn sowas angucken? So verpixelten Kram, wo, weißt du, das ist Natur. Das ist jetzt nicht irgendwie, oh, voll lecker, sondern das sieht's einfach mal scheiße aus, muss man mal klar sagen. Also so ein, wenn so ein Salzfeld, ja, das ist ja abgedichtet mit Ton, ne? Wenn ihr dann halt, also ich weiß auch nicht, inwiefern Leute das emotional ertragen können, dass da Salz sozusagen vom Boden in Anführungszeichen mit so einem großen Schieber zusammengekehrt wird und dann auf einem großen Haufen trocknet und dass es wirklich diehard Natur ist. Arbeit in, also man schöpft das Salz aus einem Becken, zieht es an den Rand, macht es auf eine Holzschubkarre, fährt es in das kleine Steinhaus und da wird es erstmal, trocknet es nochmal nach, bevor es dann ins Lager gefahren wird. Und ich weiß halt nicht, ob das nicht so diese, also wie brutal kann man den Kunden sagen, du, voll krass, du kommst aus der Erde und alles, was du isst, kommt auch aus der Erde, weil wir sind so weit weg vom
Produkt.
Ja, von der Erde. Also so eine Freundin von mir, wir waren im gemeinsamen Garten, die meinte so, du ziehst ja gar keine Handschuhe an. Ich so, hä? Da sind Keime. Okay, ja, also kann schon sein, dass wenn man sich verletzt, dass man dann, wenn es blöd läuft irgendwie, aber ich bin jetzt gegen Tetanus geimpft. Also so dieses, wir sind so weit weg, glaube ich, von dieser Natürlichkeit, dass halt man einfach so die Hände in die Erde steckt. Ist für mich so ein Bild. Aber du hast schon recht, da könnte ich viel mehr machen. Und das hat natürlich auch mit mir zu tun, dass ich diesen ganzen Social-Media-Kram, die Datenkrake, dass auf der anderen Seite halt 40 Psychologen sitzen und 40 Programmierer, die das alles so hingedeichselt haben, dass der Andi jetzt irgendwie nicht nur zu Aceto Balsamico di Modena, sondern keine Ahnung, jetzt noch Traditionale und dann noch und dann sich so reinnerdet und dann irgendwie 23.30 Uhr sich fragt, wo eigentlich der Abend ist. Er wollte sich doch eigentlich mit seiner älteren Tochter irgendwie kümmern um Mathe. Also das ist halt, ich bin einfach da ganz selber zurückhaltend, beziehungsweise zwing mich, oder ist kein Zwang, aber ich, also gebe mir große Mühe zum Abstand von YouTube, Social Media und so Kram, weil ich einfach denke, das sind Zeitfresser und ich habe so schon Schwierigkeiten genug, mit meiner Aufmerksamkeit irgendwie das, was mir wirklich wichtig ist, zu fokussieren und dann brauche ich jetzt nicht auch noch das. Ergo bin ich jetzt auch nicht der aller unvoreingenommenste Producer, Content Creator, der jetzt irgendwie sagt, jetzt haue ich das noch raus und jetzt mache ich hier noch Reels und so. Ja.
Ich fände es interessant, weil ich glaube, das Thema ist ja wichtig, du hast ja das Thema Erzeuger und dann ist es für die Geschichte, glaube ich, cool. Also auf dem Blog schreibst du ja drüber. Wie kriegst du neue Kunden? Das ist ja jetzt auch dein erster Podcast-Auftritt hier, glaube ich. Also da kann es auch nicht dran liegen. Du schreibst Blogartikel, SEO, schaltest du Werbeanzeigen in Google oder dann im Meta-Netzwerk? Wahrscheinlich auch nicht, wenn ich das so raushöre.
Das war so der zweit- und drittgrößte Fail. Also das hat beides auch überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also auch nicht jetzt Daniel probiert rum und sagt, ist scheiße, sondern ist schon auch wirklich klar gewesen, dass sie jeweils mit einer Agentur und jemand, der wirklich eine Ahnung hat, das hat beides nicht so gut funktioniert. Und deswegen mache ich hauptsächlich jetzt gerade SEO, genau. Habe ich dir den geschickt, unfassbar guten Artikel über intuitives Essen geschrieben.
Intuitives was? Essen?
Essen, oder ja, genau.
Okay.
Genau.
Nee.
Ja, den schicke ich
dir. Verlinke ich auf jeden Fall. Ja.
Oh, der ist unerträglich. Also weil 32 Minuten, wer soll das lesen? Aber ich konnte nicht anders.
Okay.
Genau. Ja. Also ist SEO hauptsächlich, ja, genau.
Okay.
Und man muss mal gucken, SEO, zumindest wenn es darum geht, was mache ich jetzt ganz konkret. Ansonsten rufe ich natürlich in meinen unfassbar komischen Mails halt immer meine Kunden dazu auf, zu sagen, ey, bitte leitet es weiter so. Weiß ich nicht, wie die das machen, aber ganz oft, ich habe so eine Befragung nach dem Kauf, also ich habe immer gedacht, ich könnte da nochmal was lernen, aber die antworten sind sowieso, ich bin Überzeugungstäter oder ich mache das schon immer oder, also es sind halt dann die eh schon immer dabei sind. Ne, warum kaufst du bei uns so oder woher kennst du uns so? Ist dann oft Empfehlung, Familie und so. Das ist wirklich, glaube ich, also vermutlich mein stärkster Kanal, dass Leute, die es gut finden, es weiterempfehlen.
Okay. Und wie sieht es mit dem Newsletter aus? Den hast du ja auch. Wie viele Leute
genau, sind da geht drin? An Kunden. Also es ist kein, also ist jetzt nicht Newsletter, so irgendwas, sondern ich schicke es an Kunden und in der Regel, ja, wenn es nichts zu sagen gibt, dann gibt es auch keinen. Also ich habe jetzt länger auch geschwiegen. Demnächst ist wieder eine Kampagne fällig. Ne? Also ich bestelle ja immer in Vorbestellungskampagnen und dann muss das Produkt dann auch erst jetzt, was weiß ich, das ist Salz und so, ist entweder zur Ernte und wenn dann zu, unterjährig dann doch nochmal das Lager knapp wird, dann mache ich nochmal so eine Bestellkampagne. Genau. Nee, und da schreibe ich, also ich schreibe sozusagen eigentlich nur, wenn es was zu sagen gibt und dazu sagen gibt es halt dann was, jetzt so wie ich Newsletter verstehe, ist halt, ja, kannst jetzt was vorbestellen. Genau, und dann packe ich in der Regel noch ein paar Sachen, die ich sonst noch so wichtig finde, unten ins PS. Ist oben halt so ein Fünfzeiler, so nach dem Motto, hier, kauf das und dann unten liest das. Und
okay. Da ist dann
sehr viel Zeug. Da gebe ich, also das ist so die größte Mühe, glaube ich, die ich mir gebe. Da sitze ich wirklich Stunden und Tage.
Für den Newsletter? Mhm. Okay. Aber den lesen die Leute auch, ist ja jetzt auch nicht viel anders wie Social Media. Dann musst du dir vielleicht da noch den Schubs ins kalte Wasser geben lassen.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Oder ich weiß nicht, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Also ich glaube, gerade bei solchen Produkten und bei der Story, die du erzählst, mit Fokus auf den Erzeuger und auf Bio, ist es, glaube ich, schon auch interessant zu sehen, wie wird es eigentlich produziert und hergestellt. Das ist so, ja, fände ich zumindest interessant. Ja. Aber vielleicht gibt es noch weiteres Feedback dann von der Community, die zuhören. Ja. Mensch, jetzt bist du ja schon eine Weile am Bootstrappen und hört sich für mich jetzt ja auch kein nicht nach einem Investoren-Case an. Du würdest wahrscheinlich aber auch nicht Ja sagen, wenn jemand anklopfen würde. Würdest du, wenn du jetzt, ja, 2009, 2010 in deinen DeLorean steigen würdest, jetzt heute zurückreisen und dem Daniel Tipps geben würdest, würdest du ihm sagen, mach einfach weiter wie bisher? Würde der Daniel von damals überhaupt zuhören? Was würdest du ihm sagen?
Also sicherlich war eine der größten, ich habe es erkannt, aber nicht umgesetzt, also zwei der großen Dinge, ne, dass man halt eine UG hat und dass man halt und nicht eine GbR, dass man das Risiko schützt. Das habe ich damals schon erkannt, hatte aber dann nicht die Kraft in der Kürze der Zeit, das zu machen. Und wenn es dann einmal läuft, dann hat man halt auch, war das auch noch, ich meine, was soll das? Man hat eh keine Zeit für nichts von den ganz, ganz, ganz dringenden Sachen. Und wir waren ja immer solide. Wir haben ja jetzt, ich meine, wir verkaufen wenige Produkte, die sind alle hochwertig, so nach dem Motto, was soll passieren, wenn einer meckert, ja, wenn es schlimm kommt, überweist man ihm halt das Geld zurück. Und auch wenn wir finden, dass es ungerechtfertigt ist, aber es ist ja am Ende irgendwie eigentlich überschaubar. Und das Zweite ist, dass halt, und das war auch schon von Anfang an klar, aber auch da habe ich nicht gehandelt. Also das ist so dieses typische Ding, manche Sachen, ja, natürlich, also vielleicht würde ich sagen, ja, nicht nur Risiken erkennen, sondern danach handeln. Das Zweite war halt klar, wenn nur einer die Technik beherrscht und der ausfällt, dann ist halt schlimm. Und wir hatten halt viele Jahre, wo der Laden einfach weit unter seinem Potenzial geblieben ist, weil einfach die IT nicht aktualisiert wurde, der Bestand nicht aktualisiert und dadurch ist dann halt passiert, dass ich sozusagen Papierlisten hatte und dann mit Kunden verhandeln musste, den Pfeffer, den du bestellt hast, haben wir leider nicht, aber könntest nicht den bestellen. Und dann habe ich angefangen, sozusagen, also quasi parallel da eine eigene Inventur zu führen. Und dieses Problem, dass man Redundanzen hat, wenn man zu zweit ist, das hat Matthias alles, wusste ich nichts, das war eine totale Katastrophe. Und das hat mich am Ende auch mürbe gemacht. Ich glaube, wenn wir früher gesagt hätten, also wir kriegen das hin, dass ich selber auch in der Lage bin, ja, hätte halt den schmerzhaften Weg gehen müssen, mich da in sein ganzes IT-Zeug einzubauen. Weiß auch nicht, ob der Weg nicht zu lang gewesen wäre, aber das ist sicherlich der zweite Punkt. Auf jeden Fall, mir war klar, wenn er ausfällt, dann stehen alle Räder still, ja, wenn nur dein starker Arm es will. Und das war halt erkannt, aber nicht danach gehandelt. Die beiden Punkte würden mir jetzt als allererstes einfallen.
Okay. Was motiviert dich trotzdem? Du hast ja vorher jetzt ein Venture Capital finanzierten Unternehmen gearbeitet, wo es, ja, sage ich mal, extrem performance-orientiert zuging. Und jetzt machst du, ist jetzt ein bisschen ruhiger, sage ich jetzt mal, jetzt ohne zu sagen, dass du damit, du wächst ja, sonst würdest du es nicht machen, machst Umsätze, kannst davon leben offensichtlich und bist dein eigener Chef. Aber es ist ja schon ein Unterschied für dich jetzt in dem Vergleich zu dem, was du vorher gesehen hast. So, wie motivierst du dich da selber, dass es weitergeht und dass du immer wieder neue Sachen dann auch lernst und umsetzt?
Also eine Sache, die mein Leben verbessert hat, war eben nicht mehr zu Hause zu arbeiten, sondern halt hier in so einer Bürogemeinschaft. Da hat ein Freund von mir mich sehr clever, als ich hier in Berlin gibt's die Factory, wo so Leute, die gerne möchten oder auch wirklich können, so Startup-Szene irgendwie sich halt zum Arbeit trifft. Und der hat es klug geschafft, weil ich sagte, nee, ich will erstmal in die Factory. Da hat er mich mit einem Angebot, das nicht ablehnen konnte, hat er mich dann irgendwie sehr, sehr klug hier also sozusagen denen das Wasser abgegraben. Ja, und jetzt sind hier, also hier in der Bürogemeinschaft sind jetzt ganz andere Leute. Also der Netzwerkeffekt, der ist null. Aber es ist halt alleine schon die Tatsache, dass ich jeden Morgen hierher gehe, jeden Abend zurück, diese Trennung und die anderen Menschen und so dieses auch Identität. Ich bin jetzt hier ist jetzt die Arbeit, hier ist der Arbeitsdaniel. Das ist jetzt nicht der Daniel, der zu Hause merkt, Mann, ist hier staubig und Mann, Spülmaschine und Mann, hier ist ja immer noch dieser Schimmel. Was soll denn das jetzt hier eigentlich? Und das muss jetzt weg. So, das ist sicherlich ein großer
Punkt. Ablenkung.
Genau, und Fokus. Und das zweite ist für mich schon KI-Automation, dass ich alles, was früher halt wirklich echt blöd war, also viele Kleinigkeiten, also beispielsweise ich habe ein Shopify als CMS, ja, da gibt's halt keine schicken Plugins, wo man sagt, ja, ich hätte gerne oben ein Inhaltsverzeichnis, ja, das habe ich mir halt selbst gebaut. Das heißt, wenn du jetzt den Rest des Tages damit zubringst, diesen intuitives Essen für dich in Notizen zu überführen, dann wirst du dich natürlich freuen, immer wieder oben zu gucken, ah ja, nee, und jetzt hier Kapitel 17.000, kannst du dich halt direkt hinklicken. Und das ist natürlich eine Sache, die extrem teuer, ja, oder an der Produktseite Kleinigkeiten, dass man sagt, okay, man will nochmal die Zahlungsmöglichkeiten unter den Culture, also unter den Kaufbutton und so. Das kriege ich jetzt halt alles selber hin. Und mein Leben vorher war wirklich schlimm, weil es war immer so weit weg von meiner Kompetenz, dass der Spaß an der Arbeit wirklich seit, man muss es so sagen, seit KI macht sehr Spaß und seit KI mit Automation macht's noch mal mehr Spaß, weil einfach das so viel leichter geht. Ja, die Leichtigkeit, das war einfach so zäh, weil du ja bei allem nicht wusstest, wie heißt überhaupt die Frage, so dass Google die richtige Antwort gibt.
Das heißt, du editierst jetzt auch im Shopify-Team rum und nimmst da ChatGPT und fütterst den entsprechend mit Prompts und dann kann er dir sagen, was du wo machen musst.
Genau, also einfaches Beispiel, wie kriege ich jetzt den Blog so hin, dass der, also es gibt ja so Richtschnuren, wie breit darf eigentlich eine Seite sein, damit man das lesen kann, weil die Sakkaten, also dieses Linie halten und in Punkten sozusagen entlang einer Linie zu lesen, das wird halt schwierig. Deswegen sind ja auch alle Zeitungen so breit, dass du, wenn du trainiert bist, kannst du die Kolumne quasi von oben nach unten lesen, weil du sozusagen, oder mit ein, zweimal abtippen. Das ist ja auch der Witz an diesem Schnelllesen. Und da jetzt herauszufinden, wie das geht und wo man das einfügt, das ist zum Beispiel was, wo ich echt froh bin, weil dafür jetzt, weiß ich nicht, irgendeinem Programmierer 80 Euro zu zahlen, das war halt Quark. Ja, oder meine mobile Seite ist halbwegs optimiert, dass halt der Kaufbutton, ich hoffe, du hast ein großes Handy, wenn du es jetzt heimlich ausprobierst, dass der Kaufbutton halt zu sehen ist. Sagt man ja, dass das irgendwie den Kauf erleichtert. Weiß auch nicht, wer das, wahrscheinlich hat es einer gesagt, die anderen nachgeplappert. Weiß auch nicht warum, weil ich würde schon immer gerne auch vorher das Angebot prüfen. Aber solange ich es nicht wirklich belegen kann, habe ich es halt gemacht und habe mir einfach da richtig Mühe gegeben, dass es auf eine Seite passt. Und sowas hätte ich nie hingekriegt ohne externe, also konkret KI.
Hilft dir die KI auch dann gegen, wir hatten ja im Vorgespräch, glaube ich, ein bisschen drüber gesprochen, dass du ja, als damit ein bisschen ein Struggle hast, dass du eben alles alleine machst. So, das kam ja jetzt, glaube ich, auch im Gespräch ein bisschen dabei raus. Gibt Sachen, da fühlst du dich wohler, es gibt Sachen, da fühlst du dich weniger wohl. Ist es was, wo dir KI dann auch hilft? Würdest du dir gern wieder einen Partner wünschen, der dir Themen abnimmt? Oder wo, also konkret die Frage, machst du es weiter alleine oder wirst du irgendwann größer werden und dir jemanden dazu holen?
Also ganz am Anfang habe ich halt gesagt, ja, wenn das eine Aufgabe ist, die nicht im Kern ist, dann wird die wegdelegiert, das muss die Firma bezahlen. Und beispielsweise habe ich halt die Steuer extern 100% extern machen lassen. Das war halt rückblickend Quatsch. Also ich habe die Steuer dreimal oder viermal neu aufgesetzt. Also erst mit einer Steuerberaterin, dann mit einer anderen. Die hat dann einfach nichts gemacht und das Mandat niedergelegt. Ist auch nice. Und also weiß ich nicht, ob man die den Schaden dann sozusagen, aber ob ich sozusagen auf Schadensersatz hätte klagen können, aber das ist ja auch, ich bin ja nur in eine Stunde verfügbar, wenn ich mich jetzt drum kümmere, alten Schaden irgendwie hinterher zu klagen mit, weiß ich nicht, 50% Gewinnwahrscheinlichkeit, ich bin doch nicht blöd. Ich habe 100% Siegwahrscheinlichkeit, wenn ich mich jetzt um meine Steuer kümmere, die Person nicht gemacht hat. Und dann habe ich halt die Steuer nochmal neu aufgesetzt mit der kompletten Automatisierung, einer neuen Steuerberaterin, dass nur ein Dativ-CSV-Export rauskommt. Dann aber auch gemerkt, ja okay, dauert alles viel zu lang, geht nicht und so. Also Strich drunter, ich mache es jetzt komplett allein und ich bin zurzeit auf dem Trip, dass ich sage, also eher fände ich es gut, wenn mir jemand das alles nochmal, also wenn ich mir jetzt nochmal jemand sucht, der das Game richtig versteht und das jetzt nochmal richtig lerne, wie macht man Social Media, so dass es mir auch Spaß macht, dass ich diese Überlappung finde, weil ich habe wahnsinnig Lust, die Geschichte zu erzählen, aber vielleicht stehe ich mir da auch ein bisschen selber im Weg, weil ich immer denke, ich müsste mein Gesicht zeigen oder irgendwie auf YouTube krass gucken und dicke Schrift drauf und so. Und das ist halt nicht mein...
Bist nicht du. Ist nicht authentisch und da funktioniert es wahrscheinlich auch nicht.
Dann. Ja, also egal, ob es funktioniert, ich will das nicht, genau. Also die Wirkung ist ja nochmal was anderes. Also zurzeit eher so zumindest mal eine Zeit lang selber machen. Ich meine, bei SEO, ich bin jetzt von null auf gestern 20.000 Besucher. Das ist ja immer so nice, dann kriegt man eine E-Mail, dann poppt da so eine kleine Party, so ein Party-Popper auf. So. Das ist für mich natürlich sau viel. Ich weiß auch, dass das... Also, 10-mal mehr wäre gut so, aber für mich ist es irre. Ja. Hatte ich noch nie, hatte ich jetzt zum ersten Mal. Genau.
Glückwunsch, ja.
Ja, danke. Genau. Die Hälfte der Leute fragt sich, was das bedeutet. Die andere Leute, die Hälfte sagt sich so, was, 20.000? Da denke ich mich mal drüber nach.
Genau. Ja. Jetzt hast du zuletzt vor 2 Jahren Balsamico aus Italien geholt, Salz aus Frankreich. Wo geht der nächste Urlaub hin? Welches Produkt gibt's da?
Also was ich immer mal Lust hatte, aber das war die Startidee, war ja Safran. Okay. Weil Safran ja so unfassbar teuer ist. Da dachte ich mir so, ja, ist doch irre, ja, was man da sparen kann. Und ich wollte immer mal, also es gibt so ein Lied, wo Konstantin Wecker, ich grüße dich aus Sansibar oder irgendwie so eine Textzeile hat. Und ich dachte mir so, geil, Sansibar. So, also das wäre was, wo ich Lust drauf hätte. Mal sehen, also ich bin, also es gibt so viel, also ich fände auch gut, Oliven würde natürlich gut passen. Ich mag auch selber Oliven und bin auch immer nicht so ganz zufrieden. Ja, Glas ist ja wirklich die schlechteste Verpackung, weil sie so energieintensiv in der Produktion, im Recycling und aber auch im Transport ist. Und ausgerechnet im Biomarkt ist ja alles aus Glas. Und da frage ich mich halt auch, könnte man nicht, ja, weiß ich nicht, was das dann wird, Weißblech oder halt doch PE, Plastik, dass man richtig gute Oliven direkt vom Erzeuger. Es kann jetzt nicht meiner sein, weil wir haben ja Picual-Oliven. Picual-Oliven sind klein und also Matthias hat mal eine in eine reingebissen, aber das machst du kein zweites Mal im Leben. Ja, also das
ist. Also so intensiv sind, oder?
Das ist so, dass dir zieht's nicht nur den Mund zusammen, ja. Also dein gesamtes Gesicht wird wie durch ein schwarzes Loch, der dein Mund ist, zusammengezogen. Es ist so unfassbar bitter. Es geht überhaupt nicht. Und die sind auch, also sie sind nicht gemacht. Du hast ganz andere Wünsche an eine Essolive. Jetzt bei unseren Oliven ist ja wichtig, hoher Polyphenolgehalt, also idealerweise viel Öl, dass die ölig ist und dass sie sozusagen diese gesunden sekundären Stoffe hat. Jetzt bei einer Essolive möchte ich was ganz anderes. Sie soll groß sein, die soll fleischig sein, soll leicht vom Stein sich lösen. Der Stein sollte klein sein und so. Das sind ganz andere Anforderungen. Und da könnte es auch so ein Märchen bei den Olivenölproduzenten. Ja, wir pflücken von Hand. Von Hand? Also ich mache das, wenn das Kamerateam kommt, aber wenn ich ehrlich bin, das so kannst du nicht ökonomisch irgendwie in eine Finca führen. Ja, da gibt es große Rüttelmaschinen, da schüttelst du den Baum wie blöd, dann kommt das alles runter, dann hat sich's. Und da hast du den Baum geschüttelt, weiß ich nicht, also mit Netze auslegen, schütteln in 6-7 Minuten, kommt es sofort auf den LKW. Wenn der LKW voll ist, kommt es in der Mitte, jetzt bei uns ist die Mühle. Das ist bei uns halt einfach so optimiert, weil in dem Moment, wo du die abreißt, dann oxidiert sie. Ja? Ab da wird sie nur schlechter. Und kannst ja mal deinen Produzenten, wer auch immer das ist, fragen, wie lange bei ihm das braucht. Bei dir steht, also in der Regel steht ja bei auf Olivenöl aus EU, nicht EU. Ja, da ist dann wie das Heidelberger Fass. So, keine Ahnung, was oben reinkommt, aber das, was unten rauskommt, nun ja. Und das ist ja bei uns ganz anders, dass man also ganz, ganz schnell in die Mühle kommt und dann das gemahlen wird in 2 Stunden und so. Das ist ja ganz anders. Also, jetzt habe ich ein bisschen verquatscht. Überschrift war was? Ja.
wohin der nächste Urlaub geht und was das Oliven, nächste Produkt yes. gibt.
Also
Oliven, du bist dann von Safran zu Oliven genau, gekommen und hast nochmal erklärt, wie es Olivenöl hergestellt wird.
Genau, mir war wichtig, dass den Unterschied, weil sozusagen diese Handpflückerei, da gibt es auch viel Märchen, genau, aber Überschrift ja. ist, es könnte sich lohnen, weil die so empfindlich sind. Du willst ja dann makellose, große, feine Oliven haben. Das wäre wirklich, mag ich sagen.
Also Safran oder Oliven. Und was gibt's noch in dem Bereich? Was kannst du noch machen? Ja, das gerade mal selber überlegen, was man häufig, ja klar, wir nutzen häufig Paprika-Gewürze,
hast aber du dann musst du mal gesprochen. Wirklich probieren. Also das, mein Paprika, das würde ich umhauen. Also wirklich eine Offenbarung, ja.
Eine Offenbarung sogar. Nein, ohne das musst du dann ins Bundle dazu packen. Dann,
ja, genau, nein, es gibt ja das mal, für Leute wie dich habe ich ja extra das Gewürzprobierpaket gemacht. Okay. Übrigens sogar die Verpackung ist von Menschen mit Assistenzbedarf aus der Druckerei. Das ist normal, aber dauert dann alles nochmal extra länger, ja, da möchtest du echt deinen Kopf auf die Tischkante hauen, aber jetzt, wo es da ist, bin ich natürlich stolz, dass es geklappt hat. Genau.
Nee, also bestelle ich jetzt das Probierpaket.
Ja, und hey, gratis, dann, und hallo, dann gratis Versand. Ja.
Dann warte ich noch aufs Bundle.
Aber jetzt zack ich, du, um 12, dann muss ich jetzt schnell noch anrufen, das sage ich. Der Andi ruft dann jetzt gleich raus.
Um Gottes Willen, genau. Bloß kein
Nee, Spaß. Aber du hast schon recht, Paprika, ich habe früher Paprika edelsüß. War irgendwie was, so Schule, Studentenzeiten, so ins Rührei. Aber seit ich das getestet habe, es ist so gut. Es ist wirklich.
Okay. Was hast du noch für Ziele für dieses Jahr? Dann mit dem Shop hast du die 20.000.
10x. Genau. 100.000 Besucher.
Ja, 100.000.
Genau. Also jeder,
ein paar SEO-Artikel schreiben, neue Artikel aufnehmen.
Genau, ab jetzt. Ich schließe mich einfach hier ein. Fußfessel hier an den Tisch und dann stehst du auf, wenn du, weiß ich nicht, wie viel das dann bei mir sein müssen, 1000 Artikel. Also wer auch immer sich berufen fühlt, mir da nochmal den richtigen Weg zu zeigen, das wäre natürlich interessant, weil, also weiß ich nicht, wie das so eine Conversion-Rate ist von so einem Blogartikel, aber weiß ich nicht, 0,1% oder 0,01, da müssen schon, glaube ich, sehr viele Besucher vorbeikommen. Und ich versuche das natürlich, also ich schreibe halt gute Sachen und also das war auch schwierig, weil ich finde, die müssen alle sehr gut sein. Ich habe jetzt auch viele, in Anführungszeichen, okay Artikel geschrieben, so. Das war am Anfang halt auch. Vielleicht ist es auch so dieses typische Perfektionismus, dass Facebook, Instagram halt irgendwie was top sein muss, weil so ist der Anspruch. Und ich selber dann denke so, naja, aber ich kann halt nicht fotografieren. Ich bin auch kein, also ich sehe nicht gut aus, meine Bilder sehen nicht gut aus, was soll das alles? So, deswegen ist bei den SEO-Artikeln da jetzt gerade, das macht mittlerweile richtig Spaß, mich da so ein Thema reinzugraben. Also das wäre toll, ja. Also als Wunsch, als Ziel, genau.
Neue Artikel, Hilfe bei Social Media. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die du vorgenommen hast?
Ich habe ja jetzt hier so ganz modern OKRs, habe mir jetzt hier fürs nächste Quartal was vorgenommen, ja genau. Genau, attraktive Ziele. Also, weiß ich jetzt, habe ich aber spontan vergessen. Also eine Sache, die mir wichtig ist, weil ich das letztes Jahr wirklich verbaselt habe, da habe ich halt so viel, also das war ja nur aus der Not mit dem SEO, ne? Da hat die SEO-Agentur klammheimlich den Laden dicht gemacht und weil ich die dann mehrfach per Telefon gefragt habe, was ist denn jetzt eigentlich los? Oder angerufen habe und dann die mir geantwortet hat, ja, du, uns gibt's nicht mehr. Und ich so, ja, danke schön. Hätte er mir ja vielleicht mal sagen können, dann hätte ich ja auch, hätte er mich doch trainieren können, hätte noch mal Geld machen können. Dann muss ich da halt sofort reinspringen, habe ich ein halbes Jahr kein Newsletter geschrieben, weil ich innerlich so auf SEO war, dass ich habe keine Zeit, ich kann nicht, also oder ich hatte keinen Kopf dafür. Und das ist wirklich Kontinuität im Newsletter schreiben, ist schon wichtig, weil ja, wenn ich den Leuten nicht sage, dass ich da bin, dann kaufen die auch nicht ein.
Vergessen sie sich. Ja. Daniel, vielen, vielen Dank, Mensch, für das ausführliche Gespräch. Haben wir jetzt eine Weile gequatscht und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich warte auf das Bundle, jetzt habe ich ihn zum x-ten Mal gesagt. Das funktioniert dann nicht mehr, aber dann, ey, ich bin gespannt, was noch kommt.
Ja, vielen Dank danke, für die Geschichte. Auch danke, dass ich da sein durfte.
Klar, gerne. Dir einen schönen Tag noch.
Ja, danke.
Ciao.
Tschüss.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 68 von Happy Bootstrapping. Wie jedes Mal Feedback, Fragen, gerne per E-Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Auch diesen Link und alle weiteren findest du in den Shownotes. Schreib mir gerne auch per E-Mail oder LinkedIn, wenn du selber eine interessante Geschichte, Gründungsgeschichte zu erzählen hast hier im Podcast oder du einen Vorschlag hast für einen Gast, der eine inspirierende Geschichte zu erzählen hat. Würde mich super drüber freuen. Genau, so. Und in der nächsten Woche habe ich mal wieder etwas Technischeres, und zwar den Jonathan Wilke von Superstarter. Superstarter ist ein SaaS-Starter-Kit, mit dem kannst du relativ schnell dein eigenes Software-as-a-Service-Produkt bauen. Bis nächste Woche mit Jonathan. Ciao.